willkommen zu den aktuellen News der Hochschule Offenburg mit Ramona. Du beginnst dein Studium zum kommenden Sommersemester und deine Schulzeit ist schon etwas länger her? Kein Problem. Die Hochschule Offenburg bietet für alle Erstsemester vom 1. bis zum 10. März Vorkurse in den Fächern Mathe und Physik an. Es soll den Start ins Studium für diejenigen erleichtern, die zum Beispiel kein Abitur haben oder deren Mathenoten schlechter als 2,0 waren. Falls das jetzt aber gerade nicht auf euch zutrifft, dürft ihr trotzdem gerne teilnehmen, um schon mal im Voraus eure zukünftigen Kommilitonen kennenzulernen. Die Kurse finden auch im kommenden Semester wieder online statt und sind für alle Teilnehmer kostenlos. Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt's auf der Hochschulwebseite. Am Donnerstag, den 17. Februar ab 18 Uhr stellt die Black Forest Business School der Hochschule Offenburg den berufsbegleitenden Masterstudiengang Part-Time General Management vor. Studiendekan Professor Steffen Rietz und Studiengangkoordinatorin Miriam Viera-Hellwig informieren darüber, wie das MBA-Programm strukturiert ist, wie viel Zeit und Geld es kostet und welches Potenzial in so einer Weiterbildung steckt. Interessierte können sich jederzeit kostenlos und unverbindlich zu der Online-Veranstaltung anmelden. Für weitere Informationen schaut doch einfach mal auf der Seite der Black Forest Business School vorbei. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Semesters angelangt und starten nach den Prüfungen in die vorlesungsfreie Zeit. Vergesst euch also nicht, für das kommende Semester zurückzumelden. Die Frist läuft noch bis zum 28. Februar. Das neue Semester startet dann wieder am 14. März und bis dahin wünschen wir euch noch viel Erfolg bei den Prüfungen und erholsame Ferien. Bis dann! Tschüss!
Herzlich willkommen zurück zu OG, eurem Podcast für unsere Hochschule. Mein Name ist Lukas Schneider und ich habe heute einen Gast hier.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Korn. Ich bin Professor hier in Offenburg für Human-Computer Interaction an der M-Fakultät.
Dementsprechend gibt es ja wieder viele Fragen, vieles, was mir auf der Zunge brennt. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem kleinen Quickfire zu Ihnen persönlich. Und da würde ich als erste Frage einfach mal stellen, was ist denn Ihr größtes Hobby neben dem Forschen?
Ja, wir reden ja nachher auch über das OGF-Lab, das Open Game and Fab Lab. Und wie man sich's denken kann, ist Gaming wahrscheinlich das Hobby, mit dem ich am meisten Zeit verbringe. Aber als Ausgleich habe ich auch ein Salzwasser-Aquarium.
Okay.
was ganz Analoges ist als Kontrastprogramm.
Was ja auch immer ganz schön ist, auch mal was Haptisches, ein paar Tiere. Kann man auch immer wieder schön angucken.
Genau, und abends auf dem Sofa sitzen, chillen.
Stelle ich mir sehr entspannt vor. Ja, ja. Wir hatten tatsächlich auch mal ein Aquarium, aber das war nicht so mit Erfolg gekrönt, war ein Süßwasser-Aquarium, war nicht so groß. Reden wir nicht drüber. was ist Ihnen im Leben besonders wichtig? Tiefgründigere Frage.
Boah, das fängt ja schon richtig tiefgründig an.
Absolut, ja. Zum Quickfire passend mit einem kurzen Satz antworten, was ist Ihnen wichtig?
Eigentlich kann ich nur sagen, meine Familie ist mir natürlich wichtig, meine beiden Kinder und meine Freundin. Und tatsächlich ist es so, dass mir die Forschung extrem wichtig ist. Ich habe wirklich mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ich versuche auch eben die Forschungsthemen in meine Lehre einzubinden. Also bei mir geht es Hand in Hand.
Das ist sehr nice. Und wichtig ist natürlich auch das Gaming, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ne?
Das sind die Hobbys, eine schöne Work-Life-Balance. Ich gehe auch regelmäßig zum Sport und so. Also, aber das gehört alles dazu, ne? Dass es dann insgesamt passt. Nur Gaming tagelang.
Das ist dann auch nicht das Wahre.
Genau.
Ja, ja. Ja. Das stimmt wohl. Genau. Haben Sie einen Lieblingssong und oder ein Lieblingsbuch, was Ihnen jetzt so direkt einfallen würde?
Wir haben also mal ein bisschen was Analoges, ne? Also bei den Büchern ist mir eingefallen, der Erik Zenner, ein Kollege von mir, hat einen Blog und der hat ja neulich dieses eine Buch empfohlen, The Most Human Human. Und da geht es um diesen Turing-Test, der einmal im Jahr stattfindet mit dem Loebner-Preis. Und Turing-Test ist ja, man versucht, eine einen Menschen nachzuahmen und dazu sitzen zwei Menschen oder sitzt ein Mensch in einem Raum und im anderen Raum ist sozusagen ein Chatbot. Mhm. Und dann muss man als Mensch natürlich quasi besonders menschlich sein, ja, um zu zeigen, hey, ich bin kein Chatbot, ich bin ein echter Mensch. Ja, weil auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, der dann entscheiden muss, ist dieser, mit dem ich rede, ist Nummer eins der echte Mensch oder Nummer zwei. Ja. Ja, und diese ja, die, so, wie heißen die, Confederates, sozusagen die Abgesandten der Menschheit, die quasi gegen die Bots kämpfen, da beschreibt er eben, der Autor, sehr schön, weil er ist einer von denen, wie er versucht hat, eben the most human human zu werden und was eben das Menschliche, das Menschsein überhaupt ausmacht. Und das fand ich sehr schön, weil da wird künstliche Intelligenz, Robotik, alles Themen, die mich faszinieren und die mir Spaß machen, auf eine ungeheuer nahbare und angenehme Weise dargestellt. Das empfehle ich auch jedem Studenten, bin dem Erik sehr dankbar, dass er diesen Tipp in seinem Blog gegeben hat.
Klingt auch sehr spannend, aber oft kann es ja auch Gegenteiliges bewirken, wenn man versucht, sehr menschlich zu sein, dass man es dann erst recht nicht ist.
Ne? Ja, gerade das Emotionale und vielleicht auch teilweise das, dass man eben mal nicht sich korrekt verhält. Und dann heißt ja auch, Irren ist menschlich.
Ja.
Na, und diese, das ist, was die ersten Bots gemacht haben, ist zum Beispiel auch immer Fehler eingebaut. Weil wenn wir chatten, dann machen wir ja auch Fehler.
Ne? Rechtschreibfehler.
Genau.
Oh, ein Leerzeichen so viel, wie blöd.
Genau, weil zu perfekt ist dann eben auch nicht mehr menschlich.
Ja, klar, natürlich. Das spielt alles damit rein und ist alles auch zu bedenken, wenn man dann eben versucht, den menschlichsten Roboter zu machen, gerade auch im Chat-Bereich. Ist schwierig, aber im Chat geht es ja noch, wenn man dann tatsächlich auch auf die Stimmen eingeht, beziehungsweise das Ganze dann auch noch mit dem Medium der Sprache verbinden möchte, dann wird es dann schon wirklich richtig kompliziert, ne?
Ja.
Auch mit Betonung und auch eben Emotionen, die man in der Stimme hören kann.
Ja.
Das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension, was das angeht.
Wobei der Andreas hier, der Kollege, ja auch neulich dieses Experiment gemacht hat mit Deepfakes im stimmlichen Bereich. Mhm. Ja, hat ja ziemlich Aufsehen erregt, wo er lustige Sätze gesprochen hat, wie irgendwie, diese Hausarbeit ist überhaupt nicht ausreichend. Ja, und genau diese gleichen Sätze hat er dann aber auch per Deepfake eine künstliche Stimme sprechen lassen. Und danach musste man sozusagen entscheiden, ist es der echte Prof oder ist es die künstliche Intelligenz, die seine Stimme imitiert.
Und da aber das hat er mit seiner, Entschuldigung.
Ist rausgekommen, dass die meisten nicht in der Lage sind. Also war quasi Zufallsverteilung.
Besonders auch, wenn man jetzt beispielsweise am Telefon ist oder so, wo die Qualität ja nochmal deutlich gesenkt ist, dann ist die Unterscheidung immer noch schwerer.
Ja, es gibt kann man beim Enkeltrick ganz neue Wege gehen. Ja? Wenn
absolut,
man dann tatsächlich mit der Stimme des Enkels spricht zum Beispiel.
Ja. Glücklicherweise braucht das noch ganz schön viel Rechenleistung. Da brauchen wir noch ein paar andere Möglichkeiten dann. Aber gut, ja, wenn man es wirklich will und den Enkeltrick wirklich durchziehen möchte, dann ist es eine Option, die jetzt in Zukunft wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird. Also traut den Leuten am Telefon nicht.
Ja, nicht mal das mehr, ne?
So ist es, genau. Ich glaube nichts, was ich selbst nicht gesehen und gehört habe. So. genau, ja. Sie sind Dozent an der Hochschule. Zu Ihrem beruflichen Werdegang habe ich mich natürlich ein wenig informiert. Sie haben Ihren Master 2001 gemacht in Stuttgart, soweit ich weiß, an der Hochschule und haben sich dann 2010 aber nochmal entschieden, einen draufzusetzen, waren beim IHK als Projektmanager in 2 Jahren, beziehungsweise haben da den Abschluss gemacht und dann auch noch Ihren Doktortitel in Stuttgart gemacht. Was hat Sie bewegt dazu, nochmal den akademischen Weg anzustreben und sich nochmal quasi in die Schulbank, in Anführungszeichen, die Schulbank zu drücken?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich hatte eigentlich schon während dem Studium, habe ich mir gedacht, also so Professor zu sein, ist eigentlich was Schönes. Ich habe immer gerne, zumindest mit unseren netteren Professoren, mich ausgetauscht. ich habe das genossen und habe mir gedacht, Mensch, als Professor, da bleibst du jung, bist in Kontakt mit jungen Leuten, die sich wirklich auch für dein Thema interessieren. Also anders als in der Schule, wo man ja als Schüler mehr oder weniger alles machen muss. Ja,
aber gezwungen wird.
genau. Studieren tut man aber dann doch hoffentlich das, was einen interessiert. Und dieser Ausblick, den fand ich verlockend. Und ich hatte aber damals mir gedacht, also ich hatte ja mit Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Computerlinguistik studiert und habe dann in der Endphase meines Studiums, wie viele andere Studierende heutzutage ja auch schon gearbeitet, viel für die Fraunhofer Gesellschaft und war für die im Prinzip so eine Art verlängerte Werkbank für Softwareentwicklung. Und habe dann eigentlich in der Endphase von meinem Studium schon so gut verdient und es lief schon so, also ich habe mich dann selbstständig gemacht, dass es irgendwie klar war, dass ich jetzt anfange zu arbeiten, ja, quasi als selbstständiger Softwareentwickler. Und es lief gut ein paar Jahre und dann wurde es aber zunehmend, gab es komplexere Softwareprojekte und es ist dann so eine Unternehmensidee entstanden, um Simulationen zu entwickeln, die durchaus man sich auch so ein bisschen vorstellen kann wie ein Spiel, also eine spielerische Simulation, die zum Beispiel Unternehmensprozesse abbildet. Und dann haben wir ein Unternehmen gegründet, die Corion, als Fraunhofer Spin-off. Ich bin dann im Rahmen von dieser Unternehmensgründung, bin ich dann auch vom Fraunhofer angestellt worden und gefördert worden in so einem Existenzgründerstipendium und so weiter. Und dann habe ich im Prinzip dieses Unternehmen aufgebaut über Jahre und habe aber mit dem Unternehmen immer auch Forschungsprojekte gemacht. Also die Forschung und sagen wir mal, das Universitäre war nie ganz weg.
Das zieht sich durch, ja.
Ja. Und irgendwann dann war es dann so, dass wir fast 30 Leute waren bei der Corion. Und wir wurden auch zunehmend von Kunden, das wird jeder kennen, der mit einem kleinen Unternehmen arbeitet, in eine Ecke gedrängt, die ich eigentlich gar nicht so geil fand, nämlich Logistiksimulation. Pufferdimensionierung, FIFO, Reihenfolgenoptimierung in
sehr
der Produktion. Genau,
ja, ja.
Genau. Und irgendwann dachte ich, hey, das ist eigentlich nicht mehr diese Vision, die ich mal hatte, spielerisch zu lernen, wie Unternehmen funktioniert. Jetzt sind wir eigentlich in der Materialflussorganisation. Und wenn du jetzt hier weitermachst, dann wird es das sein, was du die nächsten 10, 20 Jahre machst.
Ja.
Dann habe ich quasi die Reißleine gezogen, habe einen Asset-Deal gemacht.
Jetzt sind wir bei 2010 plus minus.
Genau. Und habe dann einen großen Teil des Unternehmens inklusive der Mitarbeiter verkauft und hatte dann von den 25 waren noch zwei übrig. Alle anderen waren dann
Man
bei
kennt's.
Dem Unternehmen, das uns gekauft hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt promoviere ich. Und das war auch der Plan.
Und nebenberuflich dann nach wie vor mit den zwei Mitarbeitern geforscht? Oder?
Die haben im Prinzip noch so ein paar Bestandskunden und so ein paar kleinere Projekte abgearbeitet.
Pflege,
genau,
Service.
Genau, dass diejenigen, die also Bestandskunden waren und die nicht durch das neue Unternehmen abgedeckt werden konnten, dass wir die noch verarzten konnten. Und es war natürlich für mich auch persönlich erstmal ein krasser Schritt zurück von dem Geschäftsführergehalt auf die irgendwie 3.000 Euro, die man dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter bekommt im Monat. Das war schon, war erstmal hart.
Ja. Verständlich, klar. Also,
aber es war ja gewünscht und gewollt.
Eben, war ja auch ein Schritt für die Zukunft, für eine Investition in die Zukunft, dass man dann im Endeffekt halt nicht, ja, in der, ich sage jetzt mal, Logistik versauert, beziehungsweise dann halt auch in der, ja, überhaupt im Vertriebswesen, ohne das Ganze abwertend zu meinen. Aber es ist natürlich, ich würde sagen, sehr repetitiv und oder kann es sein. Und man kann sich halt nicht so ausleben, wie man sich es vielleicht auch wünscht.
Ja, so. Ich finde, es ist entscheidend im Leben, dass man was findet, was einem wirklich liegt, was einem wirklich Spaß macht von Herzen. Weil das merkt man, ob die Leute für ein Thema brennen oder nicht. Das merke ich auch bei Studierenden ganz schnell. Ja, das Schlimmste, was sie machen können als Student, ist zu mir kommen und sagen, haben Sie mir nicht ein Thema für meine Bachelorarbeit? Dann denke ich mir auch, hey, du hast jetzt irgendwie 6 Semester studiert, da muss dir doch irgendwas über den Weg gelaufen sein.
Irgendwas muss dir doch gefallen haben.
Ja. Und mit dem musst du zu mir kommen und dann sagen, hey, da würde ich gern was drüber schreiben. Ja, weil natürlich habe ich Dutzende von Themen in meiner Forschung, aber ich will ja, dass jemand mit Begeisterung an seiner Bachelorarbeit schreibt oder an ihrer.
Ja, ja klar. Und das ist dann halt eben, ja, irgendwo auch dann ein bisschen schade zu sehen, wenn man dann in dem Stadium ist und dann selber noch gar nichts gefunden hat. Aber gut, beim einen kommt es früher, beim anderen später. Und unter anderem dafür sind wir ja auch hier.
Ne? Und das wollte ich eben sicherstellen, dass das bei mir der Fall ist.
Ja.
Ne? Und so kam dann dieses Promovieren, wo ich auch nur sagen kann, der Weg ist ja das Ziel bei einer Promotion. Und für mich war es eine super coole Erfahrung. Ich hatte ja, also zum einen war ich natürlich schon vorher durch diese Projekte, diese Forschungsprojekte, die wir gemacht haben bei der Corion, auch Projekt erfahren. Das heißt, ich wusste, wie man Projekte leitet, wie man Projekte akquiriert. Ich habe ja dann auch diesen bei der IHK, das war ja kein Job, sondern das war einfach nur so eine Art Fernstudium, eine Zertifizierung, diesen Projektmanager-Lehrgang nebenher gemacht, dass ich das sozusagen auch von der Pike auf nochmal verstanden habe. Und insofern war ich dann für die Uni Stuttgart, das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme, wo ich dann promoviert habe, auch eine echte Bereicherung, weil ich war ja über 10 Jahre älter als der typische Doktorand und hatte all diese Erfahrungen. Und das war ganz lustig, weil es war natürlich ein völlig bunt gemischtes Team. Wir hatten der Kollege, mit dem ich am engsten zusammengearbeitet habe, der Markus Funk, der war damals, der war so ein Überfliegerstudent. Ich glaube, der war, hatte seinen Master irgendwie mit 24 oder so. Der war blutjung. Wir haben gesagt, ich war dann irgendwie 36 und er hat gesagt, theoretisch könntest du mein Sohn sein, Markus.
Ja.
Und war natürlich auch völlig anders unterwegs, aber wir haben uns super verstanden und ausgetauscht. Oder es gab den Mauro Avila, der war blind in unserem Team, mit dem wir viel zusammengearbeitet haben im Bereich sensorisches Feedback, also so eine Art schlauer Blindenstock, der den Leuten besser hilft. Und das hat tatsächlich mir auch geholfen, jetzt für mein EU-Projekt Suitsize,
genau,
wo es ja um Taubblinde ging, wo wir vielleicht später noch drauf kommen.
Ja
dann gab es, wir waren zur Hälfte, waren wir Leute aus dem Ausland, das heißt, die Sprache war Englisch. Also mir hat das extrem gut getan. Der Horizont, der natürlich als Geschäftsführer von einem deutschen Unternehmen sehr eng auch auf den deutschen Markt ausgerichtet war, Siemens, SAP, wie sie alle heißen. Bin halt viel in Deutschland rumgekommen und dann war plötzlich, war ich in Las Vegas, ich war in Kalifornien öfters, im Silicon Valley. Ich habe angefangen, mir mit Robotikprofessoren in Japan mich auszutauschen und im Prinzip dieses riesige Netzwerk aufgebaut, das sich über den ganzen Globus erstreckt. Und das ist vielleicht auch das, was mich von vielen anderen Professoren hier unterscheidet. Die haben sozusagen promoviert, dann waren sie 10 Jahre in der Industrie und dann sind sie Professor geworden.
Und bei mir ist es andersrum.
Ja. Das heißt, als ich Professor geworden bin, war ich voll
im Saft.
Im Saft, und zwar im Wissenschaftlichen. Ich habe publiziert wie ein Verrückter, weil als Doktorand ist, gerade in der Informatik, ist es eben wichtig, dass sie viel publizieren. Da geht es nicht um diese eine tolle Monographie, sondern es geht darum, viel, auch inkrementell zu sagen, ich mache zuerst ein Poster, dann mache ich ein Short Paper, dann mache ich ein Full Paper. Und ich hatte einfach, was weiß ich, zwischen 5 und 10 Publikationen pro Jahr und habe dann versucht, das in Offenburg weiterzuführen,
weiter dran zu arbeiten, eben im Rahmen. Ja, genau, im Rahmen, später dann auch von einem Institut. Das wäre jetzt dann auch schon meine nächste Frage. Wie kam es dann tatsächlich dazu? Sie sind dann nach Offenburg gegangen, dass Sie dann hier auch diese ganzen Projekte umsetzen konnten. In welchem Rahmen haben Sie das gemacht? Ich habe es, wie gesagt, gerade schon ein bisschen angeteasert, in Bezug auf Ihr Institut, was wir hier leiten. Ja. Was war denn da so die Gründungsgeschichte dazu?
Ja, wenn man so als Prof anfängt an einer neuen Hochschule, müssen Sie sich vorstellen, ist man ja erstmal, hat man gerade an einer Hochschule, ja, ehemals Fachhochschule, hat man ja relativ schlechte Karten. Wenn Sie an die
Im
Uni
Forschen
kommen,
jetzt.
Ja, eigentlich generell. Sie haben relativ viel Lehrverpflichtung, also 18 SWS. Und das ist ja doppelt so viel wie an der Uni.
Okay.
Und sie haben keinen Lehrstuhl. Das heißt, sie haben kein wirklich großes Budget für ein Labor. Sie haben keine Mitarbeiter. Im Prinzip alles bei Null. Ne?
Ja,
also ich habe da am Institut für Visualisierung und interaktive Systeme aus dem Vollen gelebt. Und plötzlich kam ich nach Offenburg und da war nichts.
Nichts, ja. Ne?
Zum Glück hatte ich aber quasi vorgesorgt und hatte schon einen Projektantrag geschrieben, der dann auch gleich durchkam. Ich glaube, das waren damals um die 700.000 Euro für Offenburg. Das war dieses Projekt COBELU, kontextbewusste Lernumgebung. Und dann hatte ich noch ein paar andere Projektanträge eingereicht und ich hatte in der Phase irgendwie viel Glück. Und da sind alle oder fast alle bewilligt worden. Auch ein EU-Projekt namens Suitsize war das erste richtig große EU-Projekt.
Das haben wir auch gerade schon angeteasert.
Genau.
Ja.
Und dann war irgendwann klar, das sind so viele Projekte und so viele Drittmittel, das müssen wir irgendwie in einem Institut zusammenführen. Und dann haben wir diese Institutsgründung, habe ich mit dem Herrn Lieber damals noch das alles besprochen. Und so ist dann das Effective and Cognitive Institute entstanden. Ja, mit dem Schwerpunkt auf Affective, also die Gefühle betreffend, affektiv, weil da Themen, die mich besonders interessieren, wie eben zum Beispiel Gamification oder auch, sagen wir mal, die emotionale Komponente der Mensch-Maschine-Interaktion in den Fokus gerückt werden sollte. Ne? Dass man zum Beispiel über den Hautleitwiderstand oder über die eine Mimikanalyse eben schaut, wie ja, welche Emotionen löst es aus, wenn ich etwas mache in der Interaktion. Ne? Interagiere ich gerne mit dem System. Sie kennen das vielleicht auch vom Eye-Tracking. Man guckt, wie lange fokussiert jemand was. So kann man eben auch schauen, sind es eher positive Emotionen, wenn die Leute mit dem System interagieren oder ärgern die sich? Ja.
Ja, da brauchst du dann auch Forschung dazu, ne? Also meistens erkenne ich es dann, wenn sich die Leute ärgern.
Ja, aber das ist
Aber
schwierig.
tatsächlich die Daten dann zu bekommen und damit dann weiterzuarbeiten, das ist dann gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, ne?
Ja, und vor allem, wenn Sie jetzt über längere Zeit, ne, stellen Sie sich vor, Sie wollen zum Beispiel bei einem Assistenzsystem Mimik-Tracking machen über 2 oder 3 Stunden. Da brauchen Sie ja eine ausgebildete Person, die das kann. Diese Mimikanalyse, die sich dann 2, 3 Stunden lang konzentrieren müsste, das geht gar nicht. Das muss man automatisiert machen. Und es ist auch natürlich das Beobachterphänomen, wenn da ne jemand neben Ihnen sitzt und Ihnen permanent ins Gesicht guckt und dann immer was aufzeichnet, dann
Das
machen Sie
macht was
irgendwann
mit einem, ja.
Pokerface, ja? Genau.
Aber wirklich, ja. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen weiter weggucken hier. Gibt ja noch andere schöne Sachen hier.
Ja, ich könnte das noch nicht mal. Ne? Da nimmt man dann einfach eine spezielle Software, zum Beispiel das Affectiva SDK und das auch in unserer Emotionsanalyse-Software in iMotions mit integriert ist und dann läuft das alles automatisiert ab. Und dann kriegt man natürlich ganz interessante Dinge raus, die man mit so retrospektiven Befragungen wie auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut fanden Sie das System? Na, dann sind die meisten irgendwie höflich und sagen 4 oder 5, auch wenn sie es grottig schlecht fanden.
Was ja dann aber auch kontraproduktiv ist für die Forschung dahinter, oder?
Na, man sieht einfach, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Befragung, wo die Leute eben auch aus ihrer sozialen Situation heraus antworten. Na, der Professor fragt, dann bin ich doch mal höflich. Na, wer sagt schon auf einer Skala von 1 bis 5, das System war eine 1, ich fand es extrem übel, nachdem man vorher gesagt hat, es ist das neue System, das wir hier im Forschungsprojekt
Ja, das
entwickelt haben.
ist, das stimmt wohl, ja.
Das sagt einfach niemand. Ne? Die Leute sind dann höflich. Während wenn man die Mimikanalyse macht und dann eben sieht, der hat eigentlich permanent, war der hat verkniffenes Gesicht gemacht und wurde auch immer langsamer und immer, also die Laune ging immer weiter nach unten. Und dann hat man es sozusagen schwarz auf weiß, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr fragen.
Was ja aber zumindest für die Analysetechnik spricht.
Ja, absolut. Ist natürlich eine sehr invasive Technik, weil sie permanent aufgezeichnet werden und ihre Emotionen interpretiert werden. Ne? Aber das sagt man ja vorher.
Eben, genau. Und das ist ja auch wichtig, um dann die Daten irgendwie in den richtigen Kontext zu rücken, die man dann gewinnt.
Ja, also
Genau.
solche Dinge machen wir im Affective and Cognitive Institute. Aber auch soziale Roboter, wo es ja auch um Emotionen geht. Ja, wie sollen die auftreten? Wie sollen die aussehen? Sollen die aussehen wie Menschen? Sollen die ein Gesicht haben? Sollen die lächeln können? Ja, also das sind alles Themen, die letzten Endes mit Emotionen zu tun haben und mit dem, was die Emotionen dann auch kognitiv auslösen bei uns. Ja, weil vielleicht, wenn der Roboter reinkommt und mich anlächelt, da würde
Dann.
meine Tochter dann sagen, es ist ja cringe.
Cringe. Oh, das ist ein ganz netter Roboter, je nachdem, wie er lächelt, ne? Und
Ja,
wann er
ja.
aufhört, was das Timing angeht. Und dafür bauen wir dann auch die ganzen Daten, die wir dann erheben und das halt eben einschätzen können, ab welchem Moment das Lächeln vielleicht dann too much ist und dann
Genau.
tatsächlich cringe wird.
Genau, genau. Ja.
Genau. Vielleicht reden wir noch kurz über ein paar aktuelle Projekte oder auch abgeschlossene Projekte. Sie haben es ja jetzt auch schon ein paar Projekte angesprochen, unter anderem auch die sozialen Roboter, wo Sie auch mitunter einen Cartoon gemacht haben dazu, beziehungsweise machen lassen haben, wenn ich
Den
richtig sehe.
Science Comic
Genau.
oder
Comic, nicht Cartoon.
Ja, wie der Jonas Grund, der noch Mitarbeiter ist an der Hochschule, bin ich da sehr zu Dank verpflichtet. Ein ungeheuer engagierter junger Mann, toller Zeichner, der nicht nur den Comic mit mir zusammen oder der nicht nur den Comic gezeichnet hat, sondern auch mit mir zusammen entwickelt, also auch die Storyline und so. Ja, war ein Riesenprojekt, hat sich über 2 Jahre hingezogen. Und ja, da ging es einfach darum zu zeigen, soziale Roboter sind eben ein Thema, das an viele Lebensbereiche andockt. Ethik, Informatik natürlich, aber auch Soziologie, gesellschaftliche Themen. Ne? Viele haben Angst, dass Roboter ihnen die Jobs wegnehmen. Gerade so ein sozialer Roboter, den man vielleicht auch im Pflegebereich einsetzen könnte. Oder gestern hatte eine Masterandin Referat gehalten über Roboter im Hotel, an der Lobby zum Beispiel. Das sind ja alles auch Arbeitsplätze. Ja. Ja, und sowas kann man durchaus kontrovers diskutieren. Und genau das tun wir in diesem Science-Comic. Mhm. Ja, da gibt es dann sozusagen die Liga der Roboter-Gegner, die eigentlich Roboter komplett ablehnen und verbieten lassen möchten. Und dann gibt es die Gemäßigten. Und es gibt dann auch so ein Streitgespräch zwischen mir und diesem Anführer der Roboter, der Anti-Roboter-Bewegung, dass wir auch ganz bewusst jetzt nicht so gemacht haben, dass ich hier als Prof sage, ja, so sieht's aus. Und dann sagt er, ach so, wenn ich das gewusst hätte, dann. Mhm. Sondern es ist wirklich, es ist ein Clash of Cultures, ein Clash of Opinions. Mhm. Und ja, die Zeit wird zeigen, ob es eine gute Idee ist, menschliche Arbeit zunehmend durch soziale Roboter zu ersetzen.
Und auch in welchem Maß natürlich, in welchen Berufen dann tatsächlich das auch Sinn macht und wo es vielleicht auch die große Erlösung sein kann, gerade auch in sozialen Berufen, auch gerade im Krankenhaus gibt es auch ganz, ganz akuten Mangel, besonders jetzt eben zu Pandemiezeiten. Und genau da wäre es ja zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir dann damit erstmal ein Problem lösen könnten. Aber was zieht es mit sich? Was sind Folgen davon und wie müssen wir das Ganze angehen? Das sind alles Fragen, womit Sie sich da unter anderem beschäftigt haben.
Genau, und genau. Auch beschäftigen, weil das sind gerade aktuelle Themen auch in Projektanträgen, die wir aktuell stellen am Institut.
Also da kommt noch mehr?
Da kommt noch mehr in dem Bereich, das ist ganz klar. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Thema. Ich sage immer, dass die Robotik wird im Prinzip die Automobilbranche irgendwann ablösen, als wichtigste Treiberbranche, weil auch wenn Sie sich anschauen, der Wandel von der Besitzökonomie hin zur Sharing- und Renting-Ökonomie. Ne?
Viele, das ist krass, ja.
Haben gar kein Auto mehr, wollen auch gar kein Auto mehr. Ja. Ne? So wie in meiner Generation das noch super wichtig war und was für ein Auto hast du und hast du einen Golf oder einen Golf GTI, sagt man heute, man nimmt da irgendwie so ein Carsharing-Ding und dann, wenn ich es brauche, nehme ich es für 4 Stunden, dann stelle ich es wieder ab. Ich brauche doch hier in der Stadt kein eigenes Auto. Da ändert sich viel und ich denke, dass aber ein Roboter, der wirklich einem zu Hause Unterstützung leistet, vor allem wenn man dann schon ein bisschen älter ist, ne, und dann, man kann autonom bleiben, hat aber diesen Roboter, der auf einen aufpasst und einen auch überwacht und vielleicht auch die Vitaldaten an den Hausarzt regelmäßig übermittelt und wenn man irgendwie hinfällt, sofort dafür sorgt, dass jemand kommt. Ich glaube, da ist ein riesiger Bedarf und wenn es da ein gutes System gäbe, dann ist es ein Multimilliardenmarkt.
Auf jeden Fall, ja. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Forschung zu betreiben und dafür haben wir hier ein ganz tolles Institut in Offenburg. Ne? Ein weiteres Projekt, was auch ganz, ganz, zentral ist, gerade auch jetzt hier bei Studenten, bei denen es ja auch viel um die Perspektive Zukunft geht und auch eben Gründung oder Aufbau einer Existenz. Da gibt es auch Projekte bei euch im Institut, die gerade das auch begünstigen, erforschen, unterstützen, und zwar das OGF-Lab. Was gibt es denn dazu zu sagen? Was ist denn das überhaupt? Wofür steht es? Was bedeutet der Name? Genau, und was hat das mit Existenzgründung zu tun?
Ja, das war mir besonders wichtig, das hier in dem Podcast auch mal zu erklären, weil das ist wirklich ein Projekt für die Studierenden, ausschließlich. Ja, Open Game und Fab Lab. Es gab eine Ausschreibung des Bundes, die hieß FH Startup Lab. Und da haben sich in ganz Deutschland viele Dutzend Hochschulen drauf beworben. Und da ging es explizit darum, Existenzgründungszentren an Hochschulen aufzubauen. Und Offenburg, unser Antrag, hat auch den Zuschlag bekommen, zusammen mit, glaube ich, insgesamt 20 anderen, oder insgesamt sind da 20, ja. Und es ist zwar relativ viel Geld, ne, also circa 1,5 Millionen Euro.
Pro Institut?
Pro Existenzgründungseinrichtung. Also auch nur für Offenburg quasi, und damit wird ganz viel finanziert. Ein Team von Leuten, das die Studierenden unterstützt bei der Existenzgründung, Technikexperten. Ja, und vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen, erstmal sagen, für wen ist es denn geeignet? Ja, man kann sich also bewerben. Es gibt jedes Semester gibt's eine Bewerbungsrunde, wo sich jeder Student bewerben können mit einer Idee. Das kann eine Einzelperson sein, das können 10 Leute sein, das können 3 Leute sein. Mhm. Das müssen auch nicht alle an der Hochschule sein. Das war uns wichtig, dass wir das ermöglichen, dass auch hochschulfremde Personen da mitarbeiten können. Ja, ich sage immer, um Gottes Willen, jetzt habt ihr einen Experten möglicherweise für den Vertrieb mit dazu geholt. Ja, das geht dann natürlich gar nicht.
Verboten.
Verboten. Nur unerfahrene Studierende sollen Unternehmen
gründen. Das Projekt soll keinen Erfolg haben.
Ist wichtig. Genau.
Nee, ist also mega lobenswert, wenn man merkt, dass den Leuten das Projekt so wichtig ist, dass sie sich sogar externe, ja, Human Resources dazu holen.
Ja, oder vielleicht auch ganz, ganz blöd, der Bruder, mit dem man schon immer coole Sachen gemacht hat, der aber vielleicht eine Schreinerlehre gemacht hat. Mhm. Ja, und aber in dem Projekt mit seinen Fähigkeiten beim Rapid Prototyping und vielleicht macht er nebenher noch ein bisschen 3D-Druck oder so,
genau,
eine extreme Bereicherung ist. Und nur weil der dann nicht an der Hochschule Offenburg studiert, soll er nicht mitmachen dürfen. Das geht nicht. Mhm. Also habe ich mit dem Herrn Tarkan, der ja für seine Eigenschaft als Kanzler eigentlich wirklich eine coole Socke ist, unheimlich lösungsorientiert. Also da können wir uns glücklich schätzen, dass wir so einen flexiblen Kanzler haben, der so stark auch nach vorne gehen möchte mit der Hochschule. Mhm. Und jetzt mit dem Team, mit dem Stefan Drasch, natürlich noch viel mehr. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das lösen? Und haben jetzt so eine Art Gaststipendiatenstatus. Das heißt, jeder, der beim OGF Lab dann gefördert wird mit seiner Existenzgründungsidee, und jede und nicht schon Student ist oder Studentin, bekommt diesen Stipendiatenstatus, bekommt dann auch eine E-Mail-Adresse. Ja, und das Ganze hat auch versicherungsrechtliche Gründe, ne? Weil wenn der jetzt hinfällt oder
vor Ort eben,
genau, mit dem Laser einen Finger abschneidet.
Ja, was passieren kann.
Was theoretisch passieren kann, je nach Projekt. Ne? Dann muss das ja alles versicherungsrechtlich sauber sein. Und durch diesen Stipendiatenstatus ist es so. Das heißt, die Leute können sich dann auch wirklich auf ihr Projekt konzentrieren. Das war uns ganz wichtig, weil so eine Existenzgründung ist tierisch anstrengend und da will man nicht nebenher noch Sorgen haben, dass man irgendwie mit einem Unfall die Existenz kaputt macht, die man sich eigentlich gerade eben erst aufbauen möchte.
Genau, ja, einfach die ganzen Eventualitäten ausklammern können und da wirklich sich nur aufs Projekt und auf die Forschung, auf die Existenzgründung konzentrieren.
Genau, richtig reinpowern.
Ja.
Es ist immer 6 Monate, diese Förderung. Ist dann auch noch verbunden mit einer finanziellen Förderung. Wenn man möchte, kann man so einen kleinen Antrag stellen.
Im Sinne von einem Gehalt quasi für einen selbst oder? Oder für die Forschung und die Projekte?
Leider nicht. Also da war es so, dass seitens des Programmes, wie hat die gute Programmleiterin gesagt, bei uns war die Option, entweder wir machen es so oder wir machen es gar nicht.
Ja.
Das sind Bundesmittel.
Mhm.
Und es war leider nicht möglich, den Gründern sozusagen so eine Art Stipendium zu zahlen. Das geben einfach die Regularien bei Bundesmitteln nicht her, aber 7.500 Euro für alles Mögliche,
Forschung, was man sich anschaffen für die Existenz. Das ist natürlich, ja gut, das ist auch was.
Ist ein Anfang. Und ich sage immer, was man dabei auch lernt, ist so blöde Anträge schreiben.
Ja.
Also so dumm es klingt, meine Forschung, die wird ja finanziert durch Projektmittel, Drittmittel.
Mhm.
Jeder Mitarbeiter von mir wird nicht von der Hochschule, sondern von Drittmitteln finanziert.
Mhm.
Das sind viele Mitarbeiter, teilweise bis zu 10 Stück. Und diese Maschine am Laufen zu halten, dafür muss man Anträge schreiben
können. Einige.
Ja, und so dieses Antragswesen, das haben Sie als Existenzgründer auch immer wieder. Weil es gibt staatliche Förderungen für Existenzgründer. Sie müssen auch, wenn Sie Ihre Idee pitchen, müssen Sie Präsentationen erstellen. Sie müssen sowieso auch Angebote schreiben, die gerade, wenn es Projektgeschäft ist, teilweise auch so aussehen wie kleine Anträge. Mhm. Ja, insofern ist die Fähigkeit, sowas zu können und sowas auch mal zu machen, auf jeden Fall vorteilhaft. Und man weiß ja, die 7.500 Euro, da hat man eine gewisse Motivation.
Ja, auch einen Puffer. So. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Erfahrung und die Möglichkeiten, die man hat und dann eben auch die Erfahrung, die man dabei sammelt, ist dann das, was wirklich zählt und was wirklich viel wert ist und was einem später dann auch wesentlich mehr bringen kann als beispielsweise jetzt ein kleines Gehalt oder sowas, was eben kurzfristig schön ist, aber langfristig gesehen ist es dann doch eben die Möglichkeit, die das Ganze so toll macht. Und es ist auch mega schön, dass wir hier in Offenburg so eine Möglichkeit haben. Und ich glaube, viele wissen davon auch noch gar nichts. Und genau dafür sind wir auch hier.
Ja, es hat ja erst letztes Semester gestartet. Wir haben jetzt vier Teams am Start. Drei so mehr aus dem Bereich Rapid Prototyping, so Elektrotechnik, die da wirklich coole Anlagen bauen. Ein Team aus der M-Fakultät, das Team Eisen, das ein Spiel entwickelt. Ich unterrichte ja auch Game Development oder habe das unterrichtet, gebe das jetzt ab an den Michael Platz, der das im nächsten Semester weitermacht. Ich mache dafür Gamification und Serious Games als weiteres Lehrangebot. Aber Sie sehen schon, immer irgendwas mit Spielen. Und wir freuen uns natürlich, wenn im Open Game und Fab Lab eben auch Games gefördert werden. Klar.
Absolut, ja. Klar, natürlich ist auch der persönliche Fachbereich und Gaming ist ja auch was, was einfach essentiell wichtig ist.
Absolut, ne? Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Und die Corion, die früher beinahe als Logistik-Simulationsladen geendet wäre, ist jetzt wieder, würde sagen, voll im Saft mit fast 10 Leuten. Und was macht die Corion? Games natürlich.
Games, ja. Ja, das ist ja auch wieder eine interessante Wendung.
Ja, ja, das ist die Wendung zu dem hin, was ich vorher auch schon betont habe, man muss das machen, was einem Spaß macht und das, was einen interessiert, weil nur dann hat man eigentlich die Chance, dass man es auch richtig gut macht.
Dann brennt man dafür und dann fällt einem selbst auch gar nicht auf, wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringt. Im Gegenteil, das ist dann auch was einem Energie gibt, je nachdem. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert und wichtig, das herauszufinden. Und dafür ist auch die Zeit als Student hier in der Hochschule perfekt geeignet.
Ja.
Nie hat man mehr Zeit, außer vielleicht in der Prüfungsphase. Aber
und vielleicht kann man auch Dinge realisieren, sogar in diesem Existenzgründungskontext, die man später nicht realisieren kann. Das aktuelle Projekt bei der Corion heißt, festhalten, Bibi und Tina auf dem Reiterhof.
Oh, echt?
Aha.
Oh, nein.
Ja, und so sieht es nämlich aus, wenn man...
Wenn man dann wirtschaftlich gebunden ist.
Genau, das heißt so, Leute, wir haben eine IP und ja.
Gut, und dann wird es gemacht, ne?
Genau, aber das ist nie anders. Na, also ich war ja viel in der Gaming-Branche unterwegs, kenne auch den Jason Vanderberg sehr gut, der Creative Director von Ubisoft. Und da sind wir auch mal abends versumpft im Hotel und da hat er gemeint, Oliver, I never did my own games, I always did some IPs we just got. Also ich habe nie mein eigenes Ding gemacht, wir haben irgendwie IPs bekommen. Ja, da hat zum Beispiel James Bond gemacht, da haben sie ein cooles Game gemacht. Dann kam die Barbara Broccoli, die Tochter vom Produzenten, der im Prinzip James Bond ins Leben gerufen hat. Und die hat gemeint, oh, das geht ja gar nicht. Der James Bond, der schießt ja auf Leute von hinten. Das macht der James Bond nicht. Der schießt immer nur von vorne.
Respektvoll, dass man den Tod auch ins Gesicht sehen kann. Ne?
Genau, weil er ist ja Gentleman.
Ja.
Und dann haben die gesagt, boah, wie sollen wir das hinkriegen?
Wie soll man das umsetzen in einem Spiel?
Dass sich die Leute immer vorher noch umdrehen, bevor man sie erschießt.
Oh, dann müssen sie sich schnell umdrehen.
Genau.
Wenn dann der Abzug gedrückt wird, dann...
Genau. Also so, und dann, da sieht man, was so die Restrictions, die Einschränkungen sind, wenn man dann eben was für die Industrie entwickelt. Ne? Während hier im OGF-Lab, da sage ich, entwickelt auch mal euer Ding. Wenn es Vielleicht hat es noch gar nicht den kommerziellen Erfolg. Vielleicht ist es erst der nächste Schritt. Aber was entwickelt zu haben, was sozusagen die eigene Vision widerspiegelt, das ist ja auch das, was man an der Hochschule noch machen kann. Und am Schluss hat man auf jeden Fall was Tolles fürs eigene Showreel und kann sagen, genau, guck mal, das haben wir gemacht. Ja, und es ist natürlich auch im Lebenslauf gut. Man kann sagen, hier, wir sind gefördert worden, wir waren Existenzgründer, Stipendium 6 Monate. Das heißt, wirklich verlieren kann man eigentlich nicht.
Absolut nicht. Nee, ist ja auch ein sicherer Rahmen, der da gegeben wird. Und die Inspiration und die Energie, die man aus solchen Projekten mitnimmt, die einem ja auch Spaß gemacht haben, wo man sich selbst umgesetzt hat und verwirklicht hat, die mitzunehmen und den Schwung mitzunehmen, dann später tatsächlich auch ins Berufsleben, bringt einen vielleicht ja auch dahin, wo man sowas besser verwirklichen kann als beispielsweise bei Bibi und Tina auf dem Reiterhof. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie hier abwertend benennen möchte, aber wäre jetzt kein Spiel, was ich spielen würde.
Ja, ganz klar.
Das ist, zumindest nicht jetzt.
Sie sind auch nicht in der Zielgruppe,
ja?
Befürchte ich, also bei aller Liebe.
aber wer weiß.
so ist es dann eben, ja. Also es macht natürlich tierisch Spaß, Spiele zu entwickeln. Und ich glaube, es macht, also wenn ich mir mein Team anschaue bei der Corion, meine Jungs in ihrem Discord-Channel, was die für einen Spaß haben. viel davon ist, glaube ich, nicht, sollte man nicht nach außen tragen und was da für Witze gerissen werden. Aber es macht Spaß. Also auch Bibi und Tina auf dem Reiterhof zu entwickeln, macht Spaß. Aber und es sind natürlich auch noch andere Projekte in der Pipeline, aber damit wollte ich einfach sagen, Existenzgründung, sollte man sich auf das konzentrieren, wo man sicher ist, dass man auch das mit Freuden tut. Ne?
Ja.
Und man sieht es in meiner eigenen Biografie, wenn man merkt, ui, jetzt entwickelt sich das aber in eine Richtung, wo es mir selber gar nicht mehr so richtig Spaß macht. Dann muss man gucken, dass man irgendwie die Kurve bekommt, die Reißleine zieht oder was auch immer, um sicherzustellen, dass man nicht einfach so eine Maschine wird, die halt funktioniert in dem Kontext und jeden Monat ihr Gehalt bekommt, um die Familie zu ernähren. Und dann nach 20 Jahren...
So schön
Jahren,
der Gehalt auch vielleicht ist.
Ja, ne? Ja. Nach 20 Jahren sagt man dann, boah, was habe ich eigentlich gemacht, und kriegt die große Sinnkrise.
Ja. Dass man den Zeitpunkt verpasst hat.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Schöne abschließende Worte, würde ich sagen, an der Stelle. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und ja,
ja, an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die super Fragen. Ja, wie immer lohnt sich's, den Podcast zu hören.
Schaltet ein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hört alles durch. Binge hören. Also, macht's gut und bleibt gesund.